リオチョクス。The German Needles Radio. The German Needles Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux, Ausgabe April 2013. Und heute mit dabei wieder Legic. Hallo Legic.
Hi.
Wir hatten uns ja, wir haben ja letzten Monat auch schon angefangen miteinander zu quatschen. Da haben wir uns das Thema mobile Linux-Distributionen so ein bisschen vorgenommen. Und ein anderes Thema, was wir angehen wollten, ist so allgemeine Linux-Distributionen. Also für Einsteiger oder was ihr so verwendet oder was wir so verwenden. Einfach mal durchgehen, was es überhaupt für welche gibt, welche Linux-Distributionen für was ist. Oder was Linux-Distributionen überhaupt sind, damit wollen wir heute mal so ein bisschen anfangen, ein bisschen das mal auseinandernehmen. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, wenn ihr sagt, boah, ich benutze diese coole Linux-Distribution, die müsste unbedingt nochmal vorgestellt werden und die müssen wir vorstellen, dann schreibt uns das doch einfach in die Kommentare auf unserem Blog unter blog.radiotux.de. Und ja, dann kommen wir bestimmt auch auf euch zu. Heute wollen wir erstmal ein bisschen klären, wie gesagt, was sind überhaupt Linux-Distributionen? Was ist das überhaupt? Legic. Wir wissen ja Linux, so ein Kernel und ein bisschen mehr ringsrum. Ja. Was sind jetzt Linux-Distributionen?
Ja, das ist quasi der Kernel plus eben ringsrum noch ein paar Programme dran geklatscht. Und ja, ein paar Programme zusammengenommen. Also Programme meistens ja auch dann für einen bestimmten Gebrauch gedacht. Also es gibt Desktop-Linux-Distributionen beispielsweise, die dann Software exklusiv für den Desktop oder extra für den Desktop ausgelegt ausliefern. Es gibt aber auch Server-Distributionen, die dann halt eben Software ausliefern, die man auf dem Server eher gebrauchen könnte.
Mhm. Also zum Beispiel, es gibt natürlich auch welche, die beides können. Ja, Debian wäre jetzt zum Beispiel, ich würde es ja eher nur als Server-Distribution sehen, aber eigentlich geht es natürlich beides. Dann gibt es natürlich so extra Enterprise-Linux-Distributionen, kann man mal sagen. So Red Hat ist da eine. Dann gibt es das SUSE noch, also nicht den Open-SUSE-Teil, sondern den normalen, dieses, was sie SLES nennen, SUSE Linux Enterprise Server. Dann gibt es auch noch so ein paar andere wie Univention und sowas, also da tummeln sich einige in dem Gebiet. Wir möchten uns aber eher natürlich auf den Desktop konzentrieren, weil wir denken, die meisten Hörer benutzen Linux als Desktop und was gibt's denn da so für Linux-Distributionen?
Ja, Debian hast du ja bereits erwähnt, das ist so quasi die Mutter fast aller oder vieler Linux-Distributionen, weil das ist auch wieder eine Besonderheit, dass Linux-Distributionen teilweise auch aufeinander basieren. Und auf Debian zum Beispiel basiert dann auch Ubuntu teilweise drauf oder zum Großteil auch drauf. Und es gibt dann noch andere Distributionen wie beispielsweise Fedora und eben OpenSUSE. Das sind so die größten Distributionen. Dann gibt es natürlich noch andere Distributionen, die dann auch wieder speziell für andere Leute quasi gedacht sind, für eine andere Zielgruppe gedacht sind. Die Leute, die immer den neuesten heißen Scheiß haben wollen, die können sich dann Arch Linux oder Gentoo installieren.
Hier, Arch Linux, yay!
Genau. Also das sind so diese Distributionen, die dann eher diese Zielgruppe ansprechen und dem Standard-Desktop-Nutzer sind halt so, stehen halt eigentlich im Grunde genommen viele, viele Distributionen zur Verfügung. Das geht von ganz, ganz speziellen Distributionen, die beispielsweise für den Audioschnitt zuständig sind, die mit einem echten Echtzeit-Kernel daherkommen, Realtime-Kernel daherkommen, mit kurzer Latenzzeit für eben Audiosachen, die mit spezieller Software daherkommen, mit dem Jack, Audio-Daemon und so weiter und so fort, bis hin halt zu ja, Distributionen, die eher auf den schmalen Rechner, auf den richtig alten Rechnern laufen sollen. Also richtig, ich rede jetzt hier von Pentium 1 oder Pentium 2, also Distributionen, die dafür ausgelegt sind, die extra Software mitliefern, die was älter ist, die dann auf diesen Rechner dann auch lauffähig ist.
Ja, gerade gibt ja auch welche, die dann extra nochmal nur auf so einen kleinen USB-Stick passen und sowas. Also so Recovery-Linuxe, die als Systemrettungstools und sowas dienen. Bisschen zu normalen Live-Systemen. Also Knoppix ist zum Beispiel so ein System, was ja ganz oder am Anfang relativ dafür benutzt wurde, um dann halt sein System zu retten. Aber mittlerweile benutzen es ja auch Leute als Haupt-Linux. Ja, also es gibt eigentlich für ziemlich viele Spezialaufgaben Linux, ne? Zum Beispiel auch für Sicherheitssachen oder um also dieses Backtrack beziehungsweise wie heißt der Nachfolger nochmal? Wir hatten es ja letztens.
Ich hab's auch wieder vergessen. Irgendwas mit K.
Stimmt.
Ich weiß es aber nicht mehr.
Stimmt, irgendwas mit K. Also dieser Backtrack-Nachfolger, es gibt Grimmel, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht für Systemadministration und Rettungs und sowas. Was gibt's noch?
Also es gibt eine ganze Menge. Gparted beispielsweise fällt mir ein als Partitionierungswerkzeug, also eine eigene Linux-Distribution, die sich nur um die Partitionierung dreht und nur Tools ausliefert, womit man halt seine Daten retten kann zum einen und zum anderen natürlich auch seinen Rechner vernünftig einrichten kann.
Genau. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was jeder selber einsetzt, ist so ein bisschen Geschmack. Die ganzen Distributionen unterscheiden sich natürlich auch in Punkten. Klar, der Kernel ist auch noch nicht mal immer dort gleich, weil ziemlich viele Distributionen dann doch auch selbst am Kernel ein bisschen rumschrauben. Aber der Baustein ist noch relativ austauschbar. Aber was obendrauf ist, bis hin zum schon Paketmanager, ja, die Debian-basierten Distributionen eher dpkg und apt und die und andere Distributionen wie Red Hat, Fedora, SUSE, die benutzen RPM und das ist ja schon fast so eine Geschmacksrichtung, die man sich dann raussucht. In der Wikipedia gibt's auch, oder auch so kann man finden, so eine tolle Übersicht, welche Linux-Distribution so zuerst da war und wie die sich dann so verzweigen, kann man auch mal nachgucken. Sieht ganz lustig aus. Ich weiß nicht, wir haben mittlerweile auf jeden Fall über 100.
Oh, da schätzt du aber richtig wenig dann.
Ja, wahrscheinlich.
Das sind wahrscheinlich dann noch ein paar Nullen, die du noch dranhängen musst. Weil wenn ich allein schon überlege, wie viele Derivate es gibt, wie viele Abspaltungen von Ubuntu es gibt, dann noch von Debian dazurechne, dann komme ich schon auf ein paar Millionen. Und wenn ich dann auch noch dazurechne, die ganzen Sachen, die man nicht so sehr kennt, wie beispielsweise Derivate von Fedora, Derivate von OpenSUSE, also es ist noch eine ganze Menge mehr.
Es gibt auch in der Wikipedia eine Liste oder man geht mal auf DistroWatch und da kann man auch mal so ein bisschen sehen, also die versuchen mit irgendeinem Algorithmus, den ich immer noch nicht ganz verstanden habe, zu ranken, welche Distributionen dann irgendwie gerade hip sind oder meist benutzt sind. Auch da, wenn man eine neue Distribution sucht oder vielleicht auch zum ersten Mal mit Linux in Kontakt kommt, kann man sich das mal angucken. Ich weiß nicht, nach welchem Kriterium würdest du so deine Linux-Distribution aussuchen, wenn du jetzt mal sagst, du würdest ganz neu anfangen mit Linux?
Also ich würde erstmal DistroWatch vermeiden, weil DistroWatch ist so irgendwie, das erschlägt einen, weil da sind ja 100 Distributionen, die in so einem Ranking erstmal vorgestellt werden und ganz, ganz viele, die dann noch in vielen kleinen Artikeln vorgestellt werden und da muss man teilweise sich schon ein bisschen auskennen mit den Distributionen oder auf Suche sein, sich mit Linux ein bisschen auskennen. Das, was ich tatsächlich machen würde, ist tatsächlich die großen mal auszuprobieren, weil das sind halt diejenigen, die am meisten Support auch erhalten von der Community und dazu gehören halt eben Ubuntu. Wenn man halt eben auch neuere Sachen haben möchte, wenn man den Unity-Desktop mag und natürlich die ganzen Derivate von Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu. Dann gibt es natürlich Debian selber auch noch. Das kann man auch durchaus auf dem Desktop installieren und kommt natürlich immer darauf an, was man mit dem Rechner machen möchte. Und wenn es einem total wichtig ist, dass das System einmal installiert wird und dann 5 Jahre lang läuft und mit Updates versorgt wird, ohne dass man groß was neu installieren möchte, dann kann man auch durchaus zum Debian greifen. Wobei man dann natürlich damit schon rechnen muss, dass man dann auch teilweise natürlich dann in den 5 Jahren nicht immer die aktuellste Software bekommt. Dann gibt es noch OpenSUSE, das kann man sicherlich auch ganz gut empfehlen, gerade für Desktop-Nutzer. Und ja, ganz zum Schluss kommt noch Fedora, wobei das schon eine Distribution ist, die ich dann nicht so für den Einsteigermarkt sehe, sondern das ist dann wirklich Leute, die sich schon mal eine andere Distribution angeschaut haben und jetzt mal so richtig was lernen wollen. Ich glaube, da kann man dann auch mit einsteigen. Und dann der ganze Rest ist halt dann Arch Linux Gentoo. Das ist halt für Leute, die sich schon ein paar Jahre oder ein paar Jährchen halt mit so einer Linux-Distribution beschäftigt haben. Was?
Ich würde das vielleicht sogar jetzt mal aus dem deutschen Markt gesehen auf Ubuntu und OpenSUSE beschränken. Also ich finde schon, ein Debian zu installieren erfordert für einen Normal-User, finde ich, schon ein bisschen zu viel ab. Also zumindest so einem, der zum ersten Mal zu einer Linux-Distribution greift. Ich meine, gut, jetzt mit dem neuen Installer wird es ein bisschen besser. Die alten Installationen waren ja bei Debian tatsächlich noch textbasiert. Aber wenn man so einen richtig schönen bunten Durchklick Erklärbildschirm Linux voreingerichtet haben will, würde ich jetzt mal so für Einsteiger tatsächlich bei Ubuntu oder OpenSUSE anfangen. OpenSUSE, wenn man eher auf so einen KDE-Desktop steht, wenn man jetzt natürlich noch nicht weiß, was es ist, dann ist es egal, was man von dem nimmt. Und Ubuntu kommt ja standardmäßig mit seinem Unity, wobei man da ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen nochmal hat und eigentlich alles nehmen kann, ebenso bei OpenSUSE. Auch bei OpenSUSE ist ja nichts vorausgewählt, sondern man muss sich das immer nochmal zusammen anklicken, ob man jetzt eher KDE, GNOME oder doch irgendwas anderes möchte.
Ja, genau. Ja, ansonsten gibt's halt bei diesen Distributionen ist, glaube ich, eine Besonderheit dann auch, gerade für Einsteiger zu sagen, dass die halt immer eine sehr, sehr gute Community auch haben. OpenSUSE und Ubuntu, wo man dann recht schnell, auch wenn man irgendwelche Fragen hat, fragen kann. Und aber auch wenn es Probleme bei der Installation oder sowas gibt, stehen die einem da zur Verfügung. Und es gibt auch Anleitungen dafür und es gibt sogar ganze Bücher, die man kaufen kann, die dann bereits schon eben so eine OpenSUSE-DVD oder eine Ubuntu-DVD mitliefern und einem dann so die ersten Schritte so ein bisschen erleichtern.
Genau, es gab oder gibt zum Beispiel von OpenSUSE gibt es diese Vorcon vom Melin Verlag ist es, glaube ich. Da ist also ein Buch dabei, Dokumentation dabei und schon so ein paar vorkonfigurierte Sachen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Bücher. Bei Ubuntu weiß ich es jetzt nicht, aber da gibt es bestimmt auch, dass du ein Buch und CD irgendwie kaufen kannst. Ganz am Anfang, als SUSE noch nicht OpenSUSE war, sondern SUSE hieß und noch so richtig verkauft wurde, war das ja immer Standard, dass es so ein richtig schönes Handbuch gibt. Ich habe auch noch so ein paar davon hier rumstehen. Ich glaube, auch von OpenSLX gibt es auch noch mal so eine CD oder DVD mit Handbuch von SUSE zu kaufen. Was vielleicht für Einsteiger gar nicht so schlecht ist. Klar, im Internet, in Foren findet man eigentlich zu jeder Frage irgendwie eine Antwort, aber es gibt ja doch Leute, die hätten dann gerne nochmal Papier und wollen darin blättern. Ansonsten auch so ein Standardwerk für Linux ist auch dieser Linux von wie heißt er? Vom Kofler, genau. Da gibt's eigentlich jedes Jahr Linux 2010, 11, 12, 13 gibt es jedes Jahr ein neues Buch, was, wenn man Einsteiger ist, kann man sich auch das mal angucken. Da geht es vom Desktop bis hin zu, wie konfiguriere ich LAN, was mache ich mit dem Root-Server und alles Mögliche. Immer auch ganz schön beschrieben, ist aus dem Edison Wesley Verlag. Kann man sich auch mal durchlesen, kostet doch stolze fast 50 Euro. Ist jetzt gerade in der 12. Auflage im letzten Oktober erschienen und wie gesagt, ist jetzt gerade Linux 2013. Da findet man auch zu verschiedenen Linux-Distributionen Hilfe und kann dann schön durchblättern, steht im Schrank. Ich glaube, irgendeins von diesen habe ich auch, aber es kann nur sein, dass ich es gerade verliehen habe. Naja, gut. Ja, also es gibt vielfältige Hilfe, sich bei der Auswahl von der Linux-Distribution ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, gibt es so eine, ich glaube, ich hatte mal auch irgendwann so eine Seite gesehen, wo man, was man gerne hätte und da schlägt einem dann eine Linux-Distribution vor, die man mal ausprobieren kann. Fällt mir jetzt aber auch gerade nicht mehr ein. Also da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen. Ja, also wir haben jetzt gesagt, die Großen sich mal antesten und dann wird man schon merken, ob das jetzt einen für was ist, ob das irgendwie selbsterklärend ist, ob man damit arbeiten möchte oder ob man dann doch nochmal eine andere ausprobiert. Ich habe tatsächlich mit OpenSUSE oder mit SUSE angefangen damals und das ist immer noch eine Linux-Distribution, die ich häufig einsetze, neben meinem Hauptsystem Arch Linux, weil ich halt darauf stehe, dass ich den neuesten heißen Scheiß habe, dafür aber auch damit leben kann oder leben möchte, dass es öfter mal kaputt geht und man dann doch einen halben Tag da sitzt und fixen muss. Was jetzt bei SUSE und Debian und Ubuntu nicht vorkommen sollte, aber doch auch manchmal passiert, muss man ganz klar sagen.
Das ist halt wie bei allem, das kann immer mal kaputt machen, arbeiten Menschen dran und da kann mal was kaputt gehen. Aber standardmäßig ist es halt so, dass es eigentlich stabil sein sollte. Also OpenSUSE, Ubuntu und Debian sind halt stabil. Ich habe damals auch mit OpenSUSE angefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin jetzt aber so ein bisschen davon losgekommen und eher bei Debian gelandet. Liegt aber dann auch daran, dass ich eine stabile Basis haben möchte. Aber mittlerweile ist es auch so weit gekommen, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, wie ich die Software selber installieren kann. Wenn ich also neue Software brauche, dann installiere ich die mir einfach selber. Und aus dieser Idee ist ja dann auch irgendwann mal der Gedanke gekommen, dass ich eine eigene Linux-Distro mache für Leute, die vielleicht sowas Ähnliches haben wollen. Also eine stabile Basis und dann aktuellere Programme. Und diese Linux-Distro nennt sich Neptune und die kam vor kurzem in der Version 3.0 raus. Und eventuell könnte man so ein bisschen nochmal drauf eingehen, was denn jetzt so eine Linux-Distro ausmacht. Also was so die Tools sind, die man mit integriert oder was halt tatsächlich so auch für den Laien vielleicht verständlich zu machen, was für eine Arbeit dahinter steckt, so eine Linux-Distro zusammenzubauen.
Ja, na erzähl doch mal. Also Neptune 3.0 ist vor kurzem rausgekommen, jetzt im März, ne? Ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eher eine KDE-basierte Distribution, ne?
Ja, genau. Es wird also der KDE-Desktop ausgeliefert, auch in der aktuellsten Version. Also es gab jetzt, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen Anfang des Monats auf jeden Fall eine neue KDE-Version und wir haben die bereits schon gepackt und die ist bereits schon verfügbar. Und wir achten auch drauf, und das ist, glaube ich, das Wichtige bei vielen Linux-Distributionen, dass die Leute darauf achten, wenn sie daran arbeiten, dass ihre Arbeit mit weiteren Leuten irgendwie geteilt wird. Und so kann es jetzt auch jeder Debian-Nutzer, der jetzt Debian 7.0, also das zukünftige 7.0, ist ja noch nicht rausgekommen, wird aber, glaube ich, demnächst rauskommen, kann sich dann zum Beispiel auch diesen KDE-Desktop einfach installieren, indem er unsere Paketquellen mit einbindet.
Ah ja. Okay, aber dann lass uns doch mal unten anfangen. Also was braucht man denn alles? Oder wenn du sagst, du hast irgendwann mal angefangen, eine Linux-Distribution zu bauen, was hast du denn da zuerst gemacht?
Also es gibt halt immer zwei Möglichkeiten, so eine Linux-Distribution aufzubauen. Das eine ist natürlich, man baut alles von Grund auf neu auf. Und das ist die schwierigere Variante. Das ist die Variante, die mehrere Jahre eventuell sogar dauert, um das tatsächlich vernünftig machen zu können. Und die andere Methode ist, man nimmt sich schon etwas, was da ist, wie beispielsweise Debian oder Ubuntu, und sagt sich dann, okay, ich verändere hier und da irgendwas am System, ändere den Desktop, ändere das Hintergrundbild. Das sind so die einfachsten Schritte, die man machen kann und bringt dann eben eine neue Distribution raus. Man kann sagen, okay, hier ist das Musikprogramm XYZ, das mag ich nicht so, da gibt's doch ein besseres, dann tausche ich das einfach aus und installiere das andere drauf und kann das dann alles quasi wieder als eigene Linux-Distribution dann rausbringen.
Das ist das, was du gemacht hast?
Das ist im Grunde genommen das, was wir hier so gemacht haben. Wir haben also auf einem bestehenden Debian-System aufgesetzt, in dem Fall eben Debian Wheezy, also das, was zukünftig Version 7.0 sein wird, und haben da halt eben eine Zusammenstellung an Software zusammengestellt, also eine Zusammenstellung drauf installiert, weil Debian selber ja neben den Installationsmedien auch Live-Medien bereitstellt, die aber recht, sagen wir mal, abgespeckt sind und eigentlich nur den blanken KDE-Desktop ausliefern beispielsweise oder den blanken GNOME-Desktop ausliefern ohne viel Schnickschnack drauf und ohne das, also es, man merkt nicht so richtig, dass man sich da Mühe gegeben hat, so ein einheitliches Feeling zu schaffen, zum Beispiel mit dem Desktop. Und das ist halt so etwas, was wir dann versuchen zu machen. Das heißt, die ganze Grundarbeit, die im Hintergrund gemacht wird, dass die Software miteinander vernünftig ordentlich funktioniert und so weiter und so fort, das stammt alles von Debian und wir machen so quasi, wir polieren das Ganze nochmal auf und versuchen das Blink-Blink quasi zu machen, schön blinkend und mit Sahne oben drauf zu machen, damit halt die Leute richtig Spaß haben beim Nutzen und dass sie weniger Probleme haben. I wonder why beneath the sky is nowhere to fly. No, no, no. I wonder who forgot the word that we all heard. No, no, no. But I don't wonder about you. I know exactly why I fell in love with you. Are you and we can be all the things that we both see. Up is down and over is under. That's why I need never wonder. I wonder how to turn to stone, to turn to stone, to walk alone. I wonder when we call the past way too fast. No, no, no. But I don't wonder about you. I know exactly why I fell in love with you. Are you and we can be all the things that we both see. And up is down and over is under. That's why I need never wonder. Things that we both see, and up is down and over is under. That's why I need never wonder.
Das war Fall, Walk, Run mit You Are You. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk zwischen Legic und mir über Distros, also Linux-Distributionen und wie man selber welche bauen kann. Aber also jetzt habe ich, oder jetzt habt ihr in Debian genommen, hab da irgendwelche Programme ausgetauscht und dann stellt ihr das auch wieder als ISO zur Verfügung oder wie funktioniert das?
Ja, genau, wir haben ja die Live-Systeme angesprochen und das ist halt so eine Sache, die ja aktuell immer bei Linux-Distributionen gerade für den privaten Gebrauch gebräuchlich sind, dass man die Systeme als Live-Systeme bereitstellt. Und wir haben da tatsächlich dann auch, weil es gibt ein Debian Live-Projekt, das ist allerdings, es wird fast gar nicht beachtet von Leuten, weil die Installationsmedien immer bei Debian verlinkt sind, meistens nur. Und diese Live-Medien auch bis vor kurzem auch gar nicht die Option hatten, dass man beispielsweise eine Installation auf Festplatte machen konnte. Das heißt, es waren reine Demosysteme. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Live-System, damit die Leute, wenn sie so eine Linux-Distribution ausprobieren wollen, auch mal antesten können vom USB-Stick, von der DVD, ob das Ganze funktioniert. Und ja, was wir gemacht haben, ist tatsächlich dann so ein Live-Medium, so ein Grundgerüst von so einem Live-Medium von Debian haben wir uns genommen, das Grundsystem quasi, und haben darauf dann unsere Software installiert. Alles, was wir brauchen. Also dazu gehört dann auch KDE, weil KDE ist nicht immer auf diesem Grundmedium gar nicht drauf. Da ist halt einfach nur blank, also noch nicht mal ein X-Server drauf, sondern man muss halt tatsächlich die grafische Oberfläche komplett draufpacken und alle Anwendungssoftware draufpacken. Das haben wir alles gemacht, genauso wie die Standardkonfiguration geändert und so weiter und so fort. Und dann wird halt eben quasi sowas wie ein normales installiertes System genommen und das wird dann halt eingepackt in ein kleines Image. Und dieses Image ist halt eben dieses Live-Image, das beim Starten dann halt einem das System, das Live-System erstmal präsentiert, mit der Option dann natürlich auch was installieren zu können.
Okay, und da benutzt ihr die Skripte, die dann von diesem Live-Projekt kommen zum Installieren oder habt ihr da eigene oder?
Also da haben wir tatsächlich mittlerweile auch eigene entwickelt, weil die Skripte, die natürlich dann von dem Live-Projekt selber genutzt werden bei Debian, sind ja sehr, sehr vielfältig. Die können eine ganze Menge machen. Das geht halt von, sagen wir mal, reinen Net-Install-CDs bauen, also CDs bauen, die einfach vom Internet her oder vom Netzwerk quasi alles installieren, bis hin halt zu Live-Systeme, die dann halt mit GNOME ausgeliefert werden, die mit XY-Paketen ausgeliefert werden und so weiter und so fort. Und wir haben tatsächlich ein System entwickelt, das tatsächlich nur das installiert, was wir tatsächlich auch brauchen. Und das ist halt so eine Eigenentwicklung, die macht halt nur das, was wir brauchen. Und falls wir irgendwie was Neues brauchen, dann programmieren wir es schnell rein und dann kann es das halt eben auch.
Okay, das heißt, ich lege diese Live-CD ein, finde das System gut, installiere mir das und dann kann ich damit erstmal arbeiten. Aber das heißt ja, wenn ich das jetzt updaten will, wird das ja nicht auf die Standard-Debian-Paketquellen zurückgreifen, weil das wäre ja dann irgendwie alter Scheiß, sondern ihr müsstet auch einen Repository bereitstellen.
Genau, wir haben auch eine eigene Paketquelle. Das ist vielleicht auch was Besonderes, weil wir das unterteilt haben in zwei Paketquellen. Also das eine ist tatsächlich für die Kompatibilität mit Debian selber, haben wir eine eigene KDE-Paketquelle, wo dann auch Leute, die jetzt die neueste KDE-Version haben wollen und jetzt ein normales Debian nutzen und jetzt nicht unser Neptune nutzen, die können dann halt auch diese Quelle einbinden und dann ihr KDE installieren. Und dann haben wir eine andere Paketquelle, die dann halt eben spezielle Software, die eben für Neptune geschrieben worden ist. Dazu gehört zum Beispiel der Linux-Kernel, weil wir haben auch einen eigenen Linux-Kernel. Wir haben einen eigenen Paketbauer, der tatsächlich sich darum kümmert, auch immer die neuesten Linux-Kernel zu bauen. Und wir haben auch eigene Software teilweise und einige natürlich Konfigurationen, die wir ändern wollen, wie beispielsweise der Update-Server, die Paketquellen oder sowas. Das können wir auch einfach per Paket-Update einfach auch aktualisieren, falls wir da irgendwie eine neue Paketquelle mit hinzufügen wollen oder neue Software mit installieren wollen. Allerdings auch Software wie beispielsweise jetzt KDE NLive, also der Videobearbeitungseditor gerade, der in der Version 0.9.6 erschienen ist, glaube ich gerade heute oder gestern sogar, und wo uns dann auch, wir haben es gesehen, haben gedacht, okay, das haben wir auch als Software, das müssen wir unbedingt haben, die neueste Version, testen wir mal aus, kompiliert, getestet, funktioniert, okay, in die Paketquelle rein, und es hat wenige Stunden halt eben gedauert, und das ist halt vielleicht auch so eine Sache, die so ein bisschen ein Vorteil ist gegenüber Debian, wo das ja sehr lange braucht, im Grunde genommen, bis dann halt eine neue Software mit einfließt und viele, viele Tests erstmal überstehen muss. Aber bei unserer Software wissen wir, okay, wir haben nur eine kleine Auswahl an Software, die wir ausliefern, die wir pflegen wollen, und dann wissen wir, okay, wenn da jetzt ein Update rauskommt für die Software, dann testen wir das, und wenn es funktioniert, dann packen wir es direkt rein, und so sind wir relativ aktuell, was diese Software angeht, die wir tatsächlich auch auf dem ISO ausliefern.
Wie viel Prozent würdest du denn ungefähr sagen, ist bei euch jetzt noch das normale Debian, und wie viel Prozent sind so eure eigene Skripte, eure eigene Pakete?
Also ich glaube, das in Prozent ist natürlich immer was schwierig auszudrücken, aber ich glaube, es sind so ein 60-40 Verhältnis ist es. Also 60% ist tatsächlich noch Debian drin und 40% sind tatsächlich Skripte, die wir reingepackt haben, unsere eigenen Pakete, weil vor allen Dingen gerade das KDE, hat ja sehr, sehr viele Abhängigkeiten, und da haben wir sehr, sehr viel Arbeit natürlich rein investiert, und da ist halt natürlich auch so, dass das halt sehr große Pakete sind und ein großer Bestandteil von Debian selber auch ist. Hm.
Wenn du jetzt sagst, Pakete bauen, testen, sind das denn automatisierte Tests oder macht ihr das wirklich pro Paket per Hand? Wie funktioniert sowas?
Ja, das sind tatsächlich per Hand Tests, weil automatisierte Tests sind immer schwierig zu fahren, weil es kann natürlich auch immer sein, dass bei den automatisierten Tests, dass man da irgendwie was vergisst. Und wenn man das tatsächlich per Hand testet, eine kleine Checkliste daneben legt oder sowas, um halt den Grundablauf erstmal zu testen und dann mal zu gucken, ja, okay, jetzt versuche ich mal das und das auszuprobieren, was vielleicht nicht auf der Checkliste steht. Und wenn es funktioniert, sagen wir, okay, perfekt, dann packen wir es rein. Aber wichtig ist natürlich diese Grundfunktionalität. Das könnte man natürlich auch automatisieren, aber dann ist natürlich auch irgendwie der Spaß, der muss ja auch irgendwie dabei sein. Bei den wenigen Programmen, die wir tatsächlich nur aktualisieren, ist ja nicht das ganze Debian-Archiv, was wir da aktualisieren, macht es uns natürlich auch Spaß, so neue Versionen auszuprobieren und anzutesten.
Und wenn ihr dann so ein Paket fertig getestet habt, wie wird das erstellt? Was benutzt ihr dafür Programme?
Also da gibt es ja von Debian selber die sogenannten Dev-Scripts und dazu gehören beispielsweise Deb-Build. Und das ist halt das Programm, was wir sehr gerne nutzen, um halt diese Debian-Pakete tatsächlich zu schnüren. Man muss natürlich dabei beachten, dass das Ganze nicht auf einem normal installierten System gemacht werden kann, weil das halt dafür sorgen könnte, eventuell, wenn man ja irgendeine Software von jemandem Drittanbieter oder sowas installiert hat, dass dann irgendwie eine Abhängigkeit mit reinkommt und die man nicht haben möchte. Deshalb haben wir tatsächlich CA-Root-Systeme, also quasi abgeschottete Debian-Systeme, Debian 7, Debian Wheezy-Systeme oder sagen wir mal minimale Neptun-Systeme ohne KDE und den ganzen Kram. Und da benutzen wir halt sowas wie Change-Root, also CA-Root, was einem erlaubt, kurzfristig in einer Terminal-Sitzung einfach in ein anderes Linux hinein zu switchen. Und das ist halt eben unser Neptun Core, so nennen wir das Ganze. Und da bauen wir dann tatsächlich die Pakete zusammen, die wir für Neptun halt eben benötigen.
Und dann braucht man ja noch ein Programm, was diesen apt-Repository irgendwie zur Verfügung stellt. Oder lädt man das einfach dann per FTP irgendwo hoch und irgendwie geht es dann automatisch?
Ja, also es gibt die Möglichkeit, wenn man einen FTP-Server hat, oder irgendeinen anderen Server, wo man drauf zugreifen kann, zum Beispiel per SSH, was noch besser wäre, kann man tatsächlich dann diese fertigen Pakete hochladen. Es gibt da eine Möglichkeit, zum einen ein ganz einfaches Archiv zu erstellen, was allerdings dann auch eher nur geeignet ist für, sagen wir mal, eine Handvoll Pakete, 10, 12 Pakete, da würde sich das lohnen. Dann einfach quasi ein ganzes oder alle Pakete in einen Ordner reinzuschmeißen und die werden dann halt hochgeladen und dann wird eine kleine Textdatei mit dem Inhalt der Pakete oder mit dem Index-File der Pakete geschrieben und das war's dann. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Dann gibt's natürlich bei mehreren Dateien, gerade bei unserem KDE-Archiv, aber auch bei unserem normalen Archiv haben wir tatsächlich jetzt auch ein richtiges Archivierungssystem mit integriert und da gehören dann ganz, ganz viele Programme dazu, die einem erlauben, halt so ein Archiv aufzubauen. RipRepo ist zum Beispiel so ein Tool, das einem erlaubt, ganz einfach so ein Archiv zu erstellen. Und was man dann machen muss, ist einfach nur das Changelog quasi auf den RipRepo draufzuwerfen und er grabt sich dann automatisch die Dateien, die er braucht, die er auf das Archiv dann hochlädt und die er dann auch, also die alten Pakete löscht er dann auch automatisch und sowas alles. Und das ist halt so das, was wir dann benutzen. Ansonsten kann man halt natürlich auch per Hand was hochladen, was auch eine Möglichkeit ist. Per Deput beispielsweise kann man einfach sagen, okay, ich lade das einfach irgendwo in einen Ordner rein, auf dem Server und auf dem Server selber läuft eine Software, die sagt, okay, ich überwache diesen Ordner und wenn jetzt eine Quelldatei reinkommt, also das ist dann auch eine Möglichkeit, wenn jetzt eine Quelldatei reinkommt, dann kopiere ich die mir in den Temp-Ordner und versuche dort dann das Paket erst zu bauen. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn man das Ganze nicht lokal bauen möchte. Das sind so die zwei großen Möglichkeiten, würde ich mal sagen, die es gibt. Also einmal lokal selber die Pakete bauen, dann hochladen auf einen FTP oder auf dem Server selber dann nur die Sourcen hochladen, die Quellpakete hochladen und die werden dann auf dem Server gebaut und dann automatisch in ein Repo gepackt.
Und habt ihr dann für jedes Paket unterschiedliche Maintainer oder arbeitet ihr da alle zusammen an allen Paketen?
Wir arbeiten im Grunde genommen bei allen Paketen zusammen. Momentan sieht es halt so aus, dass ich, glaube ich, 99,9% aller Pakete baue. Das heißt, also, wobei ich will nicht sagen, dass das eine Paket, weil das eine Paket ist tatsächlich das Kernel-Paket, also auch ein sehr, sehr wichtiges Paket. Ist zwar 0,0% Anteil, aber ist halt ein sehr, sehr wichtiges Paket und das wird tatsächlich von unserem Kernel-Bauer gebaut, der dann auch jedes Mal richtig dran ist, dann die aktuellste Version auch zu bauen vom Linux-Kernel, die gerade rausgekommen ist.
Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind momentan 3 Leute, die da tatsächlich dran arbeiten. Ist einer zuständig für das Artwork und für das ganze Design des Systems. Dann bin ich quasi zuständig für den ganzen Rest, den es so gibt. Und dann gibt es halt unseren Kernel-Maintainer, der dann halt für den Kernel zuständig ist und so ein bisschen Support auch leistet. Also das ist so die Aufteilung, die wir uns da gewählt haben. Und der ganze Rest kann ich auch nochmal erzählen. Dazu gehören natürlich viele, viele, viele Sachen. Dazu gehören natürlich das Checken des Artworks, ob das vernünftig funktioniert, das Erstellen von Config-Files eventuell, falls die benötigt werden, um halt ein bestimmtes neues Artwork mit einzupflegen. Beispielsweise haben wir jetzt bei der neuen 3.0er-Version ein neues Sound-Theme mit integriert, dass wir also einen neuen Start-Sound haben, einen neuen Shutdown-Sound und viele andere Sachen. Mouse-Cursor-Themes oder sowas, dann benötigt man natürlich auch Config-Änderungen, die müssen gemacht werden. Man muss natürlich auch immer schauen, gibt es neue Programme, sind die gerade rausgekommen, wie zum Beispiel heute KDN Live, und dann mal schauen, ja okay, hier kann man das selber kompilieren, wenn man es nicht kann, dann fragt man jemand anderen oder so. Und Pressearbeit ist natürlich auch wichtig, gerade bei so Linux-Distributionen, die sehr klein sind, da ist es oder macht es Sinn, dass man viel dokumentiert, was man macht. Und dass man vor allen Dingen dann auch nach außen alles versucht, möglichst gut zu dokumentieren. Und das ist halt verdammt wichtig. Gerade auch, mir ist es aufgefallen, als wir Version 3 rausgebracht haben von Neptune, dass es verdammt gut war, dass ich eine Dokumentation für all die Änderungen, die wir gemacht haben und all die Sachen, die wir diskutiert haben und dann auch tatsächlich geändert haben, dann aufgeschrieben habe, weil am Ende habe ich tatsächlich einige Features gar nicht mehr gewusst, dass wir die tatsächlich eingebaut haben. Und das ist halt so wirklich auch, es kann auch mal passieren. Also es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit, die man da reinstecken muss. Und wenn man so anfängt an dem Ganzen, denkt man, ja okay, man baut einfach eine neue ISO zusammen. Der eine baut den Kernel, der andere macht halt ein bisschen Artwork. Aber wenn man richtig drin ist, dann merkt man, ja okay, man könnte hier noch was machen, man kann da noch was machen. Support ist ganz wichtig, das haben wir auch am Anfang so ein bisschen unterschätzt gehabt, dass viele Leute tatsächlich auch Support haben wollen und halt im Forum rumschreiben und so weiter und so fort. Also das sind eine ganze Menge an Sachen, die man da beachten muss und wo man sich natürlich auch so ein bisschen erstmal reinarbeiten muss.
Wie viel Zeit pro Woche steckst du da ungefähr rein?
Das ist schwer zu sagen. Also es ist, sagen wir mal, jeden Tag checke ich mindestens 5-mal die Webseite, ob es irgendwie Support-Anfragen gibt oder sowas. Und ansonsten ist das halt tatsächlich für die Woche selber auch natürlich sehr davon abhängig. Ist ein neues Release geplant? Müssen wir das schnell fertig machen oder haben wir uns eine Deadline gesetzt, wenn wir es fertig machen wollen? Dann ist natürlich die Arbeit ein bisschen was größer. Aber wenn es jetzt ist, so wie jetzt, wo wir quasi schon ein Release rausgebracht haben und jetzt nur noch gucken, ja okay, kommt eine neue Software oder sowas raus, ist das halt ein bisschen was weniger. Also ich würde mal sagen, 20 Stunden in der Woche sind da schon im Durchschnitt drin, mindestens. Ansonsten kann es natürlich dann auch hochgehen.
Das ist schon nicht so wenig.
Es kommt natürlich immer darauf an, was man gerade auch machen möchte oder wie viel Arbeit man da auch wirklich reinstecken möchte. Bei uns ist es halt so, wir machen das ja schon seit einigen Jahren und da haben wir tatsächlich gesagt, okay, wir investieren so ein bisschen mehr Zeit rein, damit die Leute dann auch Lust haben, unsere Distribution zu nutzen. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man nämlich auf Support-Anfragen erst nach 2 Wochen oder sowas reagiert, dann macht das auch einen Eindruck auf die Leute, die dann die Distribution nutzen, als wenn man 2 Stunden später erst dann direkt drauf reagiert quasi.
Jetzt, wenn man selber eine Linux-Distribution bauen will, muss man das ja nicht unbedingt so in Anführungsstrichen kompliziert machen, wie ihr das macht. Ich weiß nicht, hast du dir SUSE Studio angeguckt? Leute von OpenSUSE haben ja so ein Build-Service und da kann man selber sich so ISOs zusammenbauen, klicken für verschiedene. Also man muss sich da nicht eine OpenSUSE-Distribution bauen, sondern kann alles Mögliche bauen, aber der baut halt so Sachen zusammen.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Also das finde ich auch. Also damals angefangen haben, gab es das leider noch nicht. Aber das ist tatsächlich wirklich eine super Sache für die Leute, die vielleicht auch selber mal so eine Distro bauen wollen. Also auf jeden Fall eine Distro haben wollen oder ein sehr, sehr stark angepasstes Linux haben wollen. Ein Linux, das sie vielleicht mal Freunden präsentieren können auf einem Live-USB-Stick oder sowas oder zum Testen geben können. Und das ist auf jeden Fall eine super geniale Sache, wie ich finde, und hat natürlich auch seine Grenzen, wie mit allem. Wenn man es manuell macht, hat man natürlich erstens den Lernvorschritt so ein bisschen, man lernt so ein bisschen vom System, man lernt, wie so Live-Systeme überhaupt funktionieren, man lernt so ein bisschen rumtricksen mit diesen Live-Systemen. Beispielsweise, als wir angefangen haben, haben wir die Idee gehabt, okay, wir wollen ein Live-System haben, was auf dem USB-Stick läuft und wollen gleichzeitig auch Daten ändern können und die dann auf dem USB-Stick speichern können. Das ist eine Funktion, die viele bis jetzt noch gar nicht richtig nutzen, tatsächlich. Und es war allerdings damals zur Studienzeit, war das sehr interessant für die Leute, die eventuell von einem Rechner zu Hause halt mit ihren Sachen halt rumarbeiten und dann zu den Rechnern in die Uni kommen und dann damit rumarbeiten wollen, was uns sehr, sehr interessant vorkam. Und da haben wir uns richtig reingearbeitet und das alles verstanden. Und also das ist auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, dass man eine ganze Menge da lernen kann. Und dadurch, dass man da so viel lernt, kann man natürlich auch eine ganze Menge an Anpassungen durchführen, die man mit so einem SUSE-Studio eventuell nicht machen kann.
Trotzdem kann man bei so einem SUSE-Studio natürlich schon eine Menge machen. Also kannst da auch Konfigurationsfiles ablegen und so das so anpassen, dass das gut aussieht. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon eine Menge davon gehört und jetzt gerade nochmal die Webseite aufgerufen. Also da, ja, wenn man jetzt anfängt, würde man schon sich eher mal erstmal das angucken, und wenn man dann noch tiefer einsteigen will, dann kann man ja immer noch auf selber bauen richtig gehen, oder?
Ja, genau. Wobei natürlich auch das selber bauen auch nicht immer zwingend notwendig ist. Man kann natürlich auch sich so ein Live-System, so ein Ubuntu zum Beispiel, schon mal runterladen und dann mal drauf gucken, wie ist das Ganze aufgebaut, und kann dann versuchen, okay, ich will jetzt nicht komplett was Neues aufbauen, sondern ich möchte einmal nur kurz was remastern. Das heißt, ich packe irgendwie das Live-System aus und sage, okay, ich möchte hier Software XY austauschen durch Software Z oder sowas. Also das kann man durchaus auch mal ausprobieren, da lernt man auch schon eine ganze Menge, und ist natürlich dann ein etwas schwierigerer Weg, als wenn man dann zum SUSE-Studio greift und sagt, okay, hier austauschen, 2-3 Klicks und dann ist das gemacht.
Jetzt hast du gesagt, ihr macht Neptune OS, aber eigentlich geht man ja auf 7OS.com oder sowas, wenn man das Zeug runterladen will, ne?
Ja, das ist die erste Distribution, die ich damals gestartet habe. Die habe ich damals sogar erstmal, sagen wir mal, den technischen Part erstmal allein gestartet. Dann waren wir auch eine kleine Gruppe und haben dann daran gearbeitet. Ist damals halt aus der Not herausgeboren, dass halt BOS tot war oder gestorben ist. Und dass auch dieser inoffizielle Nachfolger Zeta so ein bisschen gestorben ist und dass viele Leute tatsächlich auch so einen Desktop haben wollten, also so ein Bedienkonzept haben wollten, wo wir uns gedacht haben, okay, versuchen wir das so gut wie möglich nachzustellen und das dann zu programmieren. Und das war dann halt ein sehr, sehr kleines Team. Das heißt, ich und noch ein paar andere haben da, oder ein paar andere und ich haben ein bisschen was dran gearbeitet, und existiert immer noch, das 7OS. Und das ist quasi das Mutterprojekt auch, woraus Neptune dann entstanden ist. Weil viele Leute dann irgendwann mal gedacht haben, okay, jetzt ist der Zug mit BOS und dem ganzen alten Design wirklich abgefahren. Wir brauchen etwas Neues, Frisches. Und aus dem Grund ist dann halt Neptune geboren.
Aber hat Neptune jetzt immer noch so ein BOS-Feeling, oder habt ihr das jetzt komplett über Bord geworfen?
Das Feeling haben wir quasi komplett über Bord geworfen. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, und wir sind, glaube ich, eine der wenigen, die tatsächlich sowas auch mitliefern. Wir liefern also auch das Icon-Theme von BOS beispielsweise direkt mit im Standard. Das wird zwar nicht standardmäßig, läuft das zwar nicht, aber man kann es halt ganz einfach umschalten, man muss es nicht nachinstallieren. Das gleiche gilt halt für Fensterdekoration und so weiter. Es ist sogar bereits schon in KDE mittlerweile eingebaut, dieser, ich glaube, B3 oder B2 heißt der Fensterstil. Und das ist also auch tatsächlich mit drin. Ansonsten ist da wenig, was jetzt noch mit der 7OS-Version, also mit dem BOS-Look zu tun hat.
Das heißt, 7OS gibt es jetzt gar nicht mehr, oder ja.
Doch, 7OS gibt es noch. 7OS hat allerdings einen komplett anderen Zyklus und setzt auf Ubuntu auf, also beziehungsweise auf Xubuntu, um ganz genau zu sein. Und ist halt eben ein Aufsatz. Das heißt, es sind ein paar Pakete und Konfigurationen, die dazugepackt worden sind zu so einem Xubuntu, und ein paar Standardprogramme wurden ausgetauscht. Also es ist viel, viel weniger an Änderungen, die wir beispielsweise in Neptune gemacht haben. Neptune ist halt tatsächlich richtig viel Arbeit, die wir reingesteckt haben, um eine richtige rundlaufende Distribution zu schaffen. Und bei 7OS ist es tatsächlich eine neue Oberfläche für Xubuntu.
Ja, BOS ist ja leider tot. Ich weiß nicht, es gibt immer noch das Heiko-Projekt, die so ein bisschen an der offenen Version rumfummeln, aber da hört man auch sehr wenig von.
Also ich weiß, dass die letzte Alpha schon ein bisschen was her ist, dass sie rausgekommen ist, und die hat zwar immer gute Kritiken bekommen, weil sie sehr stabil läuft, aber so richtig voran, wie ich es mir wünschen würde, ist das Projekt nicht gekommen. Obwohl man es tatsächlich jetzt auch nutzen kann, also auf einem Netbook oder sowas kann man es durchaus installieren. Also WPA-Support wurde letztens, glaube ich, in der Alpha mit eingebaut, dass man auch WLAN mit einer Verschlüsselung, mit einer ordentlichen Verschlüsselung nutzen kann und sowas alles. Also das ist auch schon mit integriert. Also die machen schon einen ordentlichen Job. Man muss also tatsächlich sagen, die sind sehr gründlich, die Programmierer da. Und wäre natürlich auch gut, wenn die dann noch mehr Programmierer hätten, damit das ein bisschen was schneller laufen würde. Ansonsten sicherlich auch ein sehr, sehr interessantes Projekt, und wir verweisen auch jedes Mal drauf, wenn Leute halt irgendwie das gute alte BOS zurückhaben wollen, können sie halt neben 7OS dann auch mal versuchen, Heiko auszuprobieren. Wobei, da muss man natürlich immer mal mit rechnen, dass da irgendwelche Treiber fehlen hier und da und nicht alles so funktioniert, wie es beispielsweise bei 7OS direkt out of the box funktioniert.
Wir hatten auch auf einem der Chemnitzer Linux-Tage mal Heiko-Entwickler da und haben mal über Heiko-OS und BOS und sowas gesprochen. Können wir auch nochmal verlinken, können da nochmal reinhören. Ich sehe gerade, Heiko will auch, also will dieses Jahr Geld einsammeln, oder machen sie vielleicht öfter, und haben gerade so 7.000 von den 35.000, die sie für dieses Jahr brauchen. Und da gleich die Frage, wie macht ihr das dann mit dem Geld? Also ich meine, die Server müssen ja irgendwo laufen, kriegt ihr die gesponsert oder wie funktioniert das?
Wir haben zum einen natürlich das große Glück, dass Heise einen Upload-Dienst hat für, glaube ich, bis 1 Gigabyte ISO-Dateien oder sowas, und da packen wir beispielsweise unsere 7OS-Releases drauf, die passen natürlich drauf. Bei Neptun sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir tatsächlich investiert in den Server, wo wir dann auch tatsächlich jetzt auch einen Server haben, der auch ein schnelles Repository anbietet. Das war immer so das Problem in den letzten Jahren, dass das mit so einem Home-Server nicht so richtig funktioniert hat, mit einer schmalen Anbindung. und ja. Das haben wir jetzt tatsächlich, wir haben was investiert da rein. Hauptsächlich leben die beiden Projekte halt durch Spenden. Bei 7OS war es jetzt letztes Jahr tatsächlich richtig kritisch, weil ich da alleine dran gearbeitet habe und die Community nicht mehr viel Feedback gebracht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht war es das jetzt. Hab dann darum gebeten oder hab denen gesagt, der Community gesagt, ja, okay, es sieht jetzt so aus, dass ohne Spenden wird das nichts mit der neuen Version, und es kam dann tatsächlich ordentlich viel Spenden rein. Was mich richtig gewundert hat, da hat sogar eine Firma, glaube ich, mit 100 Mann, jeder hat da 5 € oder sowas gespendet, und dann kam natürlich auch eine ordentliche Menge, also eine vergleichbar große Menge an das, wenn man es vergleicht mit den Vorjahren, was da nicht reinkam, rein, die dann dafür gereicht hat, dass wir tatsächlich die Server zum einen natürlich bezahlen konnten, Repository-Server und so weiter und so fort, und zum anderen natürlich auch die Motivation hatten, dass, also ich dann vor allem die Motivation hatte, 7OS weiterzuentwickeln. Bei Neptun sieht es nicht ganz so schlecht aus, da sind wir halt 3 Entwickler und wir haben eine Community, die sehr aktiv ist. Wir haben Leute, die tatsächlich im Forum eine ganze Menge schreiben, Leute, die Tests machen. Wir haben Interviewanfragen von Zeitschriften und so weiter und so fort, die sich dafür interessieren. Wir haben Leute, die programmieren wollen und so weiter und so fort, die Programme schreiben wollen und die sich hier und da für Sachen interessieren. Also da ist schon eine ganze Menge mehr. Und das, so ein Projekt lebt ja natürlich auch immer ein bisschen was von der Community und dann natürlich von den Spenden, die noch reinkommen. Aber das läuft alles jetzt so, sagen wir mal, auf Sparflamme. Das ist jetzt nicht alles so. Also die Preise, die beispielsweise, oder die das Geld, was Heiko einnimmt, ist natürlich um ein Vielfaches höher als das, was wir jemals eingenommen haben.
Na gut, Heiko lebt halt davon, dass es so jetzt der einzige BOS-Nachfolger ist, den es noch gibt, ne?
Das zum einen, zum anderen natürlich auch von der Community, die tatsächlich auch richtig bereit ist, da richtig viel Geld zu investieren. Also wenn ich überlege, es gibt ja neben den Heiko-Spendenaktionen selber gibt's auch oder gab es auch sogenannte Bounties, also Kopfgelder auf bestimmte Features, die in Heiko integriert werden sollten. Und so ist es, glaube ich, innerhalb von einem Jahr ist es gelungen, da kompletten Wireless LAN-Support einzubauen, in dem halt einfach genug Spenden gesammelt worden sind. Und dann wurde ein Entwickler tatsächlich für Vollzeit dann beschäftigt, um halt diesen Support einzubauen. Und das ist halt ein Modell, das ich glaube auch in der Linux-Welt mal angedacht gedacht werden sollte. Also das ist sowas, das war noch vor der Kickstarter-Zeit, hat man schon damit angefangen und ist vergleichbar ungefähr mit dieser Kickstarter-Geschichte, die ja jetzt sehr stark im Kommen ist.
Na gut, aber gibt es nicht bei bestimmten Linux-Distributionen auch so Bounties, also so Kopfgeld für bestimmte Bugs? Ich dachte, ich hätte das auch schon mal irgendwo gehört.
Mittlerweile ist das tatsächlich, bei einigen habe ich es auch mal gesehen. Ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall, die Beteiligung an sowas ist halt gering gewesen und ich fand es bei Heiko war es ein bisschen klarer auch, was mit diesem Geld gemacht wird. Also da stand dann wirklich, wir wollen einen Entwickler bezahlen, der WPA-Support oder der Wireless-Support allgemein programmiert. Und das habe ich bei Linux-Distribution so noch nicht gesehen, dass da ganz klar steht, okay, wir wollen jetzt einen Entwickler für so und so viele Monate bezahlen und sowas, sondern steht dann, ja, wir wollen irgendwann mal den Support einbauen und wir wollen das mal updaten und sowas. Das ist halt so ein bisschen schwammig formuliert und dann verliert das auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Power, die Leute vielleicht oder das Geld, was die Leute tatsächlich bereit sind, dann zu investieren.
Macht ihr denn auch bei so Google Code of Summer und so Projekten mit?
Da haben wir leider noch nicht mitgemacht. Wir sind natürlich gerade eben nur ein Dreier-Team momentan und also es wäre immer noch besser, weil bei diesem Google Summer of Code ist natürlich auch eine ganze Menge Verwaltungskram und so weiter zu nötig, den man da leisten muss. Das heißt, man braucht Mentoren, die tatsächlich Zeit haben, dann Leute, Studenten, die dann irgendwas programmieren wollen, dann auch irgendwie zu begleiten und so weiter und so fort. Und das ist halt schwierig bei so einem kleinen Team, was wir da sind. Und bei der geringen Zeit, die wir tatsächlich, dann ist ja alles nur unsere Freizeit, die wir da investieren können, dann auch tatsächlich investieren könnten. Deshalb sagen wir mal den Leuten, okay, falls ihr irgendwas Interessantes habt, dann versucht es mal bei irgendwelchen anderen, die dann tatsächlich auch eine Abteilung dafür haben für Summer of Code-Geschichten.
Wenn jetzt aber Entwickler mitmachen wollen, dann können sie sich einfach bei dir melden oder bei euch melden, oder?
Also ja, genau. Also Entwickler haben wir immer gerne, Paketbauer, es können aber auch Designer sein. Was uns teilweise fehlt, sind natürlich auch Leute, die Dokumentation oder sowas schreiben. Das sind so Sachen, wo wir dann versucht haben, eine ganze Menge noch nachzuholen, weil wir da halt eben noch eine Lücke sehen, weil Programmieren und gleichzeitig Dokumentation schreiben, das ist halt doppelter Aufwand und dann endet es meistens so, dass man erstmal programmiert und dann eventuell die Dokumentation schreibt und also da können sich auf jeden Fall Leute melden, die halt Interesse haben, auch mal so zu sehen, wie man halt an so einer Linux-Distribution arbeitet, wie man vielleicht auch in einem kleinen Team, was ja auch teilweise Vorteile hat, dass da nicht allzu viele Leute was zu sagen haben, sondern wirklich das alles überschaubar ein bisschen was ist, da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Haben wir immer wieder gerne, wenn Leute da Interesse zeigen.
Und da wir am Anfang drüber geredet haben, über Linux-Distributionen, Einsteiger, Server, wie auch immer, für wen ist denn jetzt Neptun gedacht? Also wer soll sich das mal anschauen?
Das ist also auch für Einsteiger gedacht. Allerdings auch Einsteiger, die vielleicht so ein bisschen schon was mit Linux getan haben, würde ich mal sagen. Also so ja, schon fortgeschrittene Einsteiger, würde ich mal so eher betonen, weil die Installation ist nicht immer ganz einfach. Ich habe jetzt letztens einen Supportfall gehabt, wo dann einer noch nicht verstanden hat, dass man halt eben eine Partitionstabelle anlegen muss auf einer Festplatte, damit man tatsächlich dann Partitionen anlegen kann und was drauf installieren kann. Also da muss man sich schon ein bisschen was damit auskennen, aber wenn man das kann, dann ist das allerdings kein Problem. Und an Sachen Software und so weiter und so fort ist alles eher für den Heimanwender ausgerichtet. Ist natürlich auch daraus, weil wir ja zu Beginn halt tatsächlich das als Studentenprojekt gemacht haben, auch Software mit dabei, wie beispielsweise Entwicklungssoftware wie Eclipse mit dabei, aber auch Wi-Fi-Analyse-Tools, Wireshark beispielsweise oder Kismon, die dann halt auch noch da mit dabei sind, die man dann nutzen kann. Beispielsweise wäre es dann auch sicherlich interessant für Studenten, die das Ganze dann vielleicht auf einem USB-Stick laufen lassen können und dann mit Persistenz dann auch ihre Daten drauf speichern können, wenn sie wollen.
Und wenn ich jetzt ein Paket brauche, was ihr nicht habt, kann ich das dann einfach von einem Debian Wisi oder sowas nehmen oder muss ich da irgendwie aufpassen?
Ja, die Debian Wisi-Quellen sind ja sowieso eingebunden. Das heißt, man kann da die ganze Software von Debian Wisi kann man auch bekommen. Und man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, aus dem ganzen Debian Repositories dann, also meistens geht's ja höher, dann also SID, also Unstable und dann Experimental. Da kann man dann halt auch Pakete teilweise raus holen, wobei wir die standardmäßig deaktiviert haben, weil natürlich klar ist, dass das natürlich instabile Software ist und das manchmal vielleicht zu Problemen führen könnte. Ansonsten kann man uns auch anschreiben. Das heißt, im Forum haben wir beispielsweise schon ein paar Anfragen bekommen, als ein neues Doc irgendwie rausgekommen ist und einer wollte das haben. Und dann haben wir mal geschaut, okay, wie groß ist das? Wie groß ist der Aufwand, das mal zu packen? Und wenn er relativ klein ist, dann können wir sagen, okay, wenn es die neueste Version ist oder sowas und es gibt genug User, die das haben wollen, dann können wir es auch packen und können wir es auch reinladen. Ansonsten natürlich Debian-Pakete sind meistens kompatibel, sogar teilweise von Ubuntu kann man sich Pakete runterziehen, solange sie halt eben nicht zu sehr tief ins System eingreifen, sondern eher so Software sind, die halt obendrauf läuft.
Okay, ja. Dann würde ich hier mal Schlussstrich ziehen. War, denke ich, sehr interessant, mal so einen Einblick zu haben, wie baut man überhaupt eine Linux-Distribution, wenn man das machen möchte. Ja, die meisten werden natürlich von unseren Hörern eher nur Anwender sein, aber wer weiß, vielleicht juckt es einem ja doch mal ein bisschen in den Fingern und man will vielleicht nicht nur seinen eigenen Kernel bauen für seine Distribution, sondern auch sogar noch einen Schritt weitergehen und seine eigene Distribution bauen. Dann ist das vielleicht ein Weg. Guckt euch da vielleicht bei SUSE Studio an oder nehmt einen Debian, nehmt eine Live-CD und fangt an, ein bisschen rumzubasteln, wenn ihr Freude daran habt. Wie zu Anfang schon gesagt, wenn ihr Desktops benutzt oder Linux-Distribution benutzt, egal, kann auch Server sein, die ihr mal vorstellen wollt, wenn ihr oder mit uns drüber quatschen wollt, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare. Wir wollen nämlich dieses Jahr noch so ein paar andere, weitere, mehr Linux-Distributionen mal besprechen. Ja, dann vielen Dank, Lajic.
Ja, kein Problem.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao.
Ciao.
Eigentlich sind wir das ganze Leben lang immer auf der Suche. Manchmal auch nur nach Dateien auf unserer Festplatte oder nach Programmen. Und wenn man das Ganze nicht in der Kommandozeile machen will, dann hilft Catfish und Patrick hat sich das Ganze mal angeguckt.
Für die Suche nach Dateien bieten Linux-Distributionen mehrere effektive Programme, sowohl für grafische Oberflächen als auch für Kommandozeile. Find und das auf einem Index aufbauende Locate dürften die bekanntesten sein, die auf der Kommandozeile ausgeführt werden. Auf dem Desktop lassen sich diese zwei Tools sehr komfortabel mit Catfish nutzen. Da Catfish eben diese zwei Konsolenwerkzeuge nutzt, ist es keine Desktop-Suche, die jetzt, oder kein Tool, das Desktop-Suchmaschinen wie Recall arbeitslos macht. Das liegt ganz einfach daran, weil Recall benutzt Metadaten, beziehungsweise kann Metadaten heranziehen, wie Nepomuk, aber eben nicht Find und Locate. Dementsprechend ist das auch Catfish verwehrt. Warum sollte man Catfish nutzen? Der größte Vorteil liegt in der Präsentation der Suchergebnisse. Wenn ihr Find oder Locate benutzt, ist es einfach so, ihr habt euren String, euren Suchstring, den gebt ihr ein und dann findet ihr natürlich die Datei, die dann irgendwo liegt. Wenn es eine Textdatei ist oder eine HTML-Datei oder Python oder sonst irgendeine Source-Code-Datei, dann könnt ihr die natürlich direkt auch mit Cut oder VI aufmachen. Wenn ihr jetzt aber PDFs, JPEGs, andere Bildformate oder LibreOffice-Dateien habt, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Die kriegt ihr in der Shell natürlich nicht auf. Und das ist halt der größte Vorteil von Catfish. Ihr habt eure Suchergebnisse, das wird direkt in einer Art Dateibrowser präsentiert und dort könnt ihr dann die Dateien öffnen. Ihr könnt aber auch sagen, springe zu diesem Ort. Ihr klickt also die Datei an, sagt springe zu und dann wird diese Datei im Dateibrowser erstmal geöffnet. Also ihr hängt damit auch im normalen Dateibrowser in dem Pfad. Und könnt halt auch von dort aus direkt die Datei öffnen. Das ist eigentlich so der große Vorteil von Catfish im Vergleich zu Find und Locate. Vielleicht noch kurz als Anmerkung, wer Find und Locate nicht kennt. Bei Find ist es so, also beide sind Suchtools, um das mal direkt vorwegzunehmen. Und bei Find ist es so, ihr habt einen Suchbegriff oder einen Suchstring, den übergebt ihr an Find und dann rattert Find los. Das Ding sucht euren Suchstring, also etwas, was ihr halt sucht, im Dateisystem. Das kann, weil es halt wirklich durch das ganze Dateisystem geht, lange dauern. Bei Locate ist es genau andersrum. Locate nutzt einen Index. Dieser Index hat den Vorteil, dass Suchergebnisse natürlich so sehr schnell gefunden werden. Der Nachteil ist allerdings, es kann sein, dass ihr, wenn ihr neue Dateien habt, dass die nicht sofort gefunden werden können, weil sie eben noch nicht im Index gespeichert sind. Der muss nämlich ab und zu mal durchgeführt werden. Also da muss ein Update auf den Index gemacht werden und erst dann stehen diese Dateien auch locate zur Verfügung. Das sind so die zwei größten Unterschiede zu find und locate. Im Endeffekt machen sie beide natürlich das Gleiche, sie suchen Dateien für euch. Catfish ist in Python geschrieben und nutzt als oder zum Zeichnen der grafischen Oberfläche GTK 2 und GTK 3. Ich empfehle euch persönlich die Version 0.3x zu nutzen. Das ist die Version, die GTK 2 nutzt, weil Version 0.4x nutzt GTK 3. Und das Problem ist, bei der neueren Version, ihr fehlen einige Features und sie ist ein bisschen stark reduziert. Also ihr habt da wirklich nur diese eine Suchmaske, ihr tippt dann eure Ergebnisse ein und das war's. Bei der GTK 2 Version ist es so, ihr habt noch ein paar Zusatzfeatures. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine komplexe Suche durchgeführt habt, etwa mit regulären Ausdrücken, denn das geht nämlich in Catfish auch, dann könnt ihr diese Suche als Textdatei exportieren und später auch wieder importieren, wenn ihr nochmal so eine Suche durchführen müsst. Das ist eine Option, die fehlt Catfish leider in der aktuellen Version. Die wird bestimmt auch mal wieder nachkommen, ist aber aktuell, wie gesagt, nicht da. Wenn ihr jetzt neuere Distributionen habt, dann habt ihr in der Regel auch die Version 0.4. Ihr könnt euch aber mit ein klein wenig Aufwand die alte Version installieren. Dazu deinstalliert ihr natürlich erstmal die neue Version, ladet euch den Source Code von der Projektseite herunter und dann müsst ihr halt nur ein paar Abhängigkeiten installieren, etwa Python XDG oder Python GTK 2. Und falls es natürlich noch nicht da ist, libglade 2. Ansonsten war es das. Also nichts mit großartig dicken Abhängigkeiten, wie man das vielleicht von KDE kennt, sondern nur diese paar Sachen. Dann könnt ihr das Ganze kompilieren mit einem schönen Configure, Make Install und fertig. Dann habt ihr Catfish 0.3. irgendwas, je nachdem welchen Source Code ihr euch gerade runtergeladen habt. Wie würde ich Catfish bewerten? Es ist eine sehr nette Ergänzung. Denn die Kombination aus dieser grafischen Oberfläche und den zwei wohl wirklich mit bewährtesten Kommandozeilen-Tools, eben Find und Locate, erspart Desktop-Anwendern wirklich Mühe, gefundene Suchergebnisse wieder irgendwie in den Desktop rüber zu kopieren. Was halt ein bisschen trübt, ist die Tatsache, wenn man jetzt auf GTK 3 wechseln möchte oder GTK 3 Applikationen nutzt, dass man halt mit der aktuellen Version 0.4 einen reduzierten Funktionsumfang bekommt. Aber wie bereits gesagt, das Kompilieren einer älteren Version geht relativ leicht und simpel und funktioniert auch. Im Worst Case kann es natürlich sein, dass ihr dann zusätzlich noch ein paar GTK 2 Abhängigkeiten mit installieren müsst. Wie stark das System beeinträchtigen kann ich euch da jetzt natürlich nicht sagen. Also bei mir hat es zu keinem großen Problem geführt, da ich aktuell halt KDE-Distribution nutze. Aber ich habe jetzt nirgendwo lesen können oder erfahren können, dass es da Probleme großartig gibt. Catfish ist eigentlich die ideale Ergänzung für leichtgewichtige Desktops wie LXDE oder XFCE. Besonders schön ist dieses Tool, wenn ihr ein Raspberry Pi verwendet und dort ein LXDE-Desktop einsetzt. Da macht sich wirklich dieser ressourcenschonende Umgang bemerkbar. Wenn ihr jetzt aber ausgewachsene Dateimanager wie Nautilus oder Dolphin verwendet, dann habt ihr ja bereits eine Dateisuche in eurem Dateibrowser drin und braucht dementsprechend Catfish nicht unbedingt. Wer jetzt mit so schlanken Desktops unterwegs ist, der sollte sich Catfish wirklich mal angucken. Ich fand es wirklich sehr erstaunlich, wie einfach und effizient man Suchparameter an Find und Locate übergeben kann, ohne Terminal-Kenntnisse zu verwenden. Wer es also nicht kennt oder wer vielleicht Bekannte oder Freunde hat, die Linux einsetzen, aber nicht kommandozeilenaffin sind, der sollte diesem Tool mal wirklich eine Chance geben. Ich bin begeistert und hoffe, ihr werdet das auch sein.
Alles klar, Marshmallows? Jetzt wisst ihr hoffentlich, wie ihr die Sachen finden könnt, die ihr schon immer gesucht habt. Oder zumindest die bei euch da auf dem Rechner so rumliegen. Ein Tool, was ich bisher noch überhaupt gar nicht kannte, ist Bumaga. Wer da an Bunga Bunga denkt, der ist erstmal ganz falsch. Aber wenn ich Booklet Manager ausspreche, dann wird es vielleicht schon ein bisschen klarer. Und wer es immer noch nicht weiß, was man damit tun kann, dem erklärt das Legic jetzt.
Ja, ich habe einen ganz speziellen Tooltip für euch. Manchmal ist es ja so, dass man gerade sehr, sehr viele Dokumente ausdrucken muss, immer noch heutzutage. Und da kann es natürlich nützlich sein, falls man einen sehr, sehr guten Druckmanager hat, der einem so ein bisschen die Arbeit abnimmt, wenn es darum geht, beispielsweise ganze Skripte ausdrucken zu müssen. und die dann eventuell sogar ein bisschen was in komprimierter Form auf ein Blatt Papier zu packen, anstatt ja zig Blätter zu verwenden und zu verschwenden. Und da gibt es ein sehr, sehr interessantes Tool, das nennt sich BooMaga, eine Abkürzung für Booklet Manager, weil dafür ist es eigentlich gedacht. Ihr könnt also so eine Art Booklet-Ausdruck erzeugen. Das ist aber nicht nur alles, was ihr machen könnt. Es ist quasi eine Art virtueller Drucker. Und dieser virtuelle Drucker bindet sich bei euch ins System ein. Ihr könnt ihn auswählen und dann sagen, okay, druck erstmal in das BooMaga-Programm rein. Dann öffnet sich das Programm, dann kann man dort eben den Ausdruck sehen, so wie er standardmäßig von dem Programm, in, ja, was den Druck ausgelöst hat, dann auch erzeugt wird. Und dann hat man die Möglichkeit, einige Änderungen durchzuführen. So kann man beispielsweise sagen, okay, wenn ich jetzt einen Duplex-Printer habe, möchte ich auf beiden Seiten das Ganze bedrucken. Falls das nicht der Fall ist, kann ich das auch einstellen, in Einstellungen sagen, okay, ich möchte beidseitig bedrucken, allerdings muss ich das Papier vorher noch umdrehen. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass er tatsächlich wartet, wenn er die erste Seite ausgedruckt hat, dann kann man tatsächlich dann das Papier wieder reinlegen, den Knopf drücken und dann druckt er tatsächlich die zweite Seite auf der Rückseite dann des Blattes aus, was eine super geniale Sache ist. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, natürlich mehrere Blätter auf ein Papier oder mehrere Seiten auf ein Papier zu bannen. Das geht im Querformat, im Hochformat, das geht natürlich durch Skalieren und so hat man die Möglichkeit, bis zu 8 Seiten quasi auf ein Blatt Papier zu bannen und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das Programm ist noch in einer sehr frühen Version 0.2.0 erst erschienen, basiert auf Qt 4 und kann eben unter KDE verwendet werden. Allerdings funktioniert es genauso gut auch in GNOME, weil es eben tatsächlich auf CUPS aufsetzt, sehr stark und eben dort als virtueller Printer erkannt wird und kann dann tatsächlich auch benutzt werden, um sehr gute Ausdrucke zu erzielen und das Ganze so irgendwie zu manipulieren, dass es vernünftig funktioniert. Ein sehr, sehr nützliches Programm, gerade wenn man in dem Quellprogramm, wo man eben den Ausdruck startet, beispielsweise nicht so einen Manager drin hat, der einem quasi ermöglicht, dann auf einem Blatt Papier mehrere Seiten abzubilden beispielsweise. Ein sehr, sehr gutes Programm, BooMaga, zu finden unter kde-apps.org, verlinkt natürlich auch in den Shownotes.
Die Redaktion ist diesmal im Tooltip-Rausch und auch Sebastian hat sich hingesetzt und versucht euch audiotechnisch das visuelle Tool Dot, also Punkt, zu erklären, dass man damit nicht nur Punkte, sondern auch Striche machen kann, werdet ihr gleich hören. Und wenn das mit dem Audio nicht ganz klappt, dann gibt es auch noch verlinkte Folien, also auch was Visuelles verlinkt in unseren Shownotes.
Ich glaube, es war die UbuCon 2011 in Leipzig, bei der ich einen Workshop besuchte, der Graphenzeichnen mit Dot hieß. Wie bei vielen dieser Veranstaltungen hatte ich die ganze Zeit über schwebende Fragezeichen vor den Augen, aber auch das Gefühl, dass ich das irgendwann mal gebrauchen könnte. Dieses Irgendwann war dann vor ein paar Wochen. Das Problem war, dass ich den Verlauf eines Vorgangs visuell abbilden musste, der wie ein gerichteter Graph aufgebaut ist. Das Ganze könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie in einem Click-and-Point-Adventure. Mehl, Eier und Zucker werden zum Teich, der wiederum zusammen mit einer Schüssel zu Teig in Schüssel und zusammen mit dem Herd wird das Ganze dann gebackener Teig. Visuell sieht das dann so aus, dass jeweils die Elemente mit Pfeilen aufeinander zeigen und so das bilden, was sie geworden sind. Die Zutaten für den Teig zeigen dann also auf den Teig, von welchem ein Pfeil ausgeht, der auf Teig in Schüssel zeigt, darauf zeigt ebenfalls der einzige Pfeil von Schüssel und so weiter. Das Ganze sollte natürlich möglichst simpel zu bedienen sein und das Ergebnis in einer HTML-Seite eingebettet werden. Nach Möglichkeit ausgestattet mit ein paar Extras wie Links in der Grafik und verschiedene Farben der Knoten etc. Das klingt direkt nach dem, was Dominik damals in seinem Vortrag über Dot erzählt hatte. Also schnappte ich mir die Folien, die er noch immer auf seiner Website liegen hat, und schaute mir das Ganze noch einmal in Ruhe an. Dot ist eine Markup-Sprache, die von einem Renderer interpretiert wird, der daraus die Grafik eines Graphen erstellt. Graphis ist eine Sammlung verschiedener dieser Renderer, die alle verschiedene Arten von Graphen errechnen können. Die Quelle der Graphen ist dabei immer der Dot-formatierte Text und der lässt sich relativ einfach erstellen. Der einfachste Weg ist, dass man einfach Kanten zwischen Knoten definiert, ohne diese näher zu beschreiben. Der Syntax ist denkbar einfach. Die beiden Namen der Knoten und dazwischen die Art der Verbindung, zum Beispiel ein stilisierter Pfeil aus einem Minus und einem größer als Zeichen. Taucht ein gleichnamiger Knoten mehrmals auf, fasst der Renderer dieses automatisch zu einem einzigen zusammen. Gibt es also einmal A zeigt auf B und danach A zeigt auf C, dann wird das Ergebnis ein Knoten A haben, der sowohl auf B als auch auf C zeigt. Die Knoten lassen sich aber auch in einem separaten Bereich definieren. So kann man jedem einzelnen von ihnen viele Optionen geben, wie einen ausführlichen Namen, einen Verweis in Form einer URL, der in manchen Ausgabeformaten unterstützt wird, und andere Attribute, die an HTML angelehnt sind, wie Farben von Hintergrund und Text, die Form und die Art der Umrandung und vieles mehr. Ähnliche Optionen stehen ebenfalls für die Kanten zur Verfügung. So kann man ihnen Beschriftungen mitgeben oder die Art der Darstellung beeinflussen. In meinem Fall brauchte ich verschiedene Informationen in den Knoten. Das war kein großes Problem. Man kann Segmente definieren, die dann ähnlich wie Tabellen, Zeilen oder Spalten wirken. Man kann sogar die Kanten speziell auf eines dieser Segmente zeigen lassen, wenn man das wünscht. Ich brauchte vor allem die Möglichkeit, Links darauf zu hinterlegen, um auf den Ursprung der Informationen darin zu verlinken. Das brauchte ich tatsächlich für mehrere Segmente in einem Knoten. Genauso brauchte ich das auch für die Beschriftungen der Kanten. Auch das war kein Problem. Für die Label konnte man entsprechende Links hinterlegen, die dann entsprechend anklickbar sind, wenn das Endformat das unterstützt. In meinem Fall sollte das Ganze in eine Webseite eingebettet werden. Die Graphis-Renderer können neben verschiedenen anderen Formaten auch SVG ausgeben, was sich dafür bestens eignet. Denn Browser können das Format direkt rendern und es kann die entsprechenden Links abbilden, die direkt anklickbar sind. Die Renderer können direkt von der Standardeingabe lesen und das Ergebnis auf die Standardausgabe schreiben. Das hat den Vorteil, dass keine temporären Dateien geschrieben werden müssen. In meinem Fall baute ein Template-System die dort formatierte Datei zusammen, was recht einfach war. Es wird jeweils in einer Schleife die Knoten und anschließend die Kanten definiert. Anschließend wird der Renderer als externer Prozess aufgerufen und bekommt die Daten in der Standardeingabe übergeben. Das Ergebnis wird aus der Standardausgabe gelesen und direkt ohne Umwege in die Webseite eingebettet. Das Graphis-Paket ist eine freie, quelloffene Software, die für verschiedene Plattformen zur Verfügung steht. Wenn es darum geht, Beziehungen zwischen Objekten darzustellen, ist es ein effektives und mächtiges Werkzeug, das man nur empfehlen kann.
Ja, und das war es auch schon für die April-Sendung 2013. An dieser Sendung waren beteiligt Patrick, Legic, Sebastian und meiner einer. Ich bin Ingo und ich durfte euch durch diese Sendung begleiten. Ja, und jetzt hoffen wir doch alle, dass ein bisschen mehr Frühling draußen wird. Hier scheint zumindest jetzt gerade die Sonne. Wir hätten es alle verdient, dass wir ein bisschen Eis essen gehen können. Und natürlich auf die kommenden Linux-Events, die da kommen. Im Mai zum Beispiel dann der Linux-Tag. Und bis dahin hören wir uns bestimmt auch nochmal, nämlich wieder so um den 15. Mai rum, erscheint die Radiotux Mai-Sendung. Wenn ihr noch Vorschläge habt, welche Linux-Distribution wir vorstellen sollen, oder wenn ihr einen eigenen Tooltip habt, dann meldet euch doch einfach mal bei uns, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail, sagt, hey, ich will mal mit euch über Linux-Distribution XY reden, weil die besonders toll ist, weil vielleicht haben wir ja die gar nicht auf dem Radar, weil die keiner bei uns aus dem Team benutzt. Oder wenn ihr sagt, ihr habt ein total tolles Tool, was ihr jeden Tag benutzt oder was diese eine Sache total toll löst, da könnt ihr entweder selber einen Tooltip machen oder uns einfach mal auch sagen, hey, stellt dieses Tool mal vor. Und natürlich, wenn ihr Musikvorschläge habt, ja, auch das ist eine Möglichkeit, sich hier am Programm zu beteiligen. Einfach alles her damit und schreibt doch mal einfach so eine tolle E-Mail. Ja. Ich meine, wir nehmen auch Snail-Mail an, also normale Post, wenn ihr wollt. Okay. Dann war es das für die Sendung. Jetzt zum Abschluss kommt noch Kid at Heart, Hello von J.C. Vogt oder J.C. Vogt, je nachdem, wie man den Herrn dann ausspricht. Viel Spaß und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.
stairs. Mike was falling asleep. Salvation. I'm drowning in uncertainty. Life is going on and I'm sorry for every word I said and every lie I still command. But I can't regret the things I've done, 'cause I need the movement. And I say hello to the light, follow infinity. I keep going this way, 'cause it feels okay to be here. Just fade away. No time, no space, no trouble. But I still disagree. Dilation. I'm floating in the dusty cloud, flying nowhere, and I'm thinking about a flashback in my head. About to the past seems over. I keep running straight across the street instead.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013, unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und Manitou.